Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Lecks in den Leitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 mit Explosionen als Ursache. Welche Hintergründe dieses Geschehen genau hat, das ist noch nicht klar. Klar ist allerdings, dass große Mengen Methan in die Atmosphäre entweichen. Und darüber spreche ich in dieser Sendung mit Professor Stefan Lechtenböhmer vom Wuppertal-Institut. Zuvor jedoch, Windräder werden immer wieder abgeschaltet, obwohl der Strom gebraucht wird. Außerdem im Programm die Suche nach einer günstigen Autoversicherung und im Verbrauchertipp CO2-Rechner im Internet. Vielleicht haben Sie das auch schon beobachtet. Der Wind weht, doch Windräder in der Umgebung drehen sich nicht. Gerade derzeit, wo Strom enorm knapp und teuer ist, fällt es schwer, das zu verstehen. Es sollte auch nicht sein und es passiert auch nicht einfach so. Warum Windräder immer wieder abgeschaltet werden und wer dafür aufkommt, hat Kai Rüßberg herausgefunden.
Über mangelnden Wind in den Flügeln seiner 13 Windräder in Ostwestfalen kann sich Wolfgang Kiene von Markerwind nicht beklagen. Aber er ärgert sich, dass er nicht immer dann Ökostrom produzieren kann, wenn der Wind weht.
Unsere Anlagen werden abgeschaltet, obwohl normalerweise keine Netzengpässe sind und auch keine Überkapazitäten da sind. Da wird einfach abgeschaltet, weil unser Direktvermarkter meint, abschalten zu müssen.
Um den erneuerbaren Strom aus Windanlagen verkaufen zu können, muss man ihn an der Strombörse anbieten. Für kleinere Erzeuger übernehmen das spezielle Händler, die Direktvermarkter. Doch für einen Teil der Windkraftanlagen funktioniert dies offenbar nicht so gut, sagt Kiene.
Jetzt im August hat unser Direktvermarkter uns 24 Mal weggeschaltet, in einem der schwächsten Auguste, sage ich mal, der letzten 20 Jahre. Und das an einem Freitagmorgen zum Beispiel, wo die ganze Industrie auch noch läuft, kann mir niemand erzählen, dass da nicht genug Strom abgenommen wird.
Finanziell hat er keinen Schaden. Der nicht produzierte erneuerbare Strom wird ihm so vergütet, als ob die Windräder sich drehen würden. Diese Probleme mit dem Stromhandel kennt man bei der Firma Westfalenwind nicht. Aber auch Johannes Lackmann hat mit der Abregelung erneuerbaren Stroms zu kämpfen. Bei ihm sind Engpässe im Stromverteilnetz der Grund.
Wir haben rein regional in diesem Jahr schon 71 Gigawattstunden Abschaltung gehabt. Das hat der Verteilnetzbetreiber Westfalen-Weser Netz kürzlich selbst beklagt und sind im Februar an 4 Tagen für 1 Million Euro Windstrom abgeschaltet worden.
Aufgrund der Preissteigerung würde eine solche Abregelung des Windstroms heute um ein Vielfaches teurer werden. Für die Betreiber ist dies finanziell aber leicht verkraftbar, denn sie erhalten ein Ausfallgeld in der Höhe, als hätten sie den Strom tatsächlich geliefert.
Das Schlimme dabei ist ja, dass die Kunden, die Stromkunden, das über die Netzentgelte bezahlen müssen und insofern die Fehler der Netzbetreiber über Netzentgelte kompensieren müssen.
Für die Stromverbraucher bedeutet dies, dass einerseits weniger grüner Windstrom ins Netz gespeist wird als möglich und sie gleichzeitig noch dafür bezahlen müssen, bestätigt Lackmann.
Ja, das ist absolut absurd. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Netzbetreiber durch die bestehende Anreizregulierung und die bestehende Energieaufsicht überhaupt kein Interesse daran haben, sich beim Netzausbau zu beeilen.
Eigentlich sollte der Ausbau der Stromnetze schon seit Jahren beschleunigt werden, doch im Detail stockt es. Planungs- und Bauvorhaben dauern viel zu lange, beklagt Christian Mildenberger vom Landesverband Erneuerbare Energien in Nordrhein-Westfalen.
Aufgrund viel zu hoher Auflagen sind wir auch beim Netzausbau viel zu langsam geworden. Wenn Sie überlegen, es gibt ein Netzausbaubeschleunigungsgesetz und wir brauchen trotzdem Planungs- und Genehmigungszeiten von 5 bis 10 Jahren für eine neue Stromleitung. Also da sieht man einfach auch die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Wolfgang Kiene vertritt eine kleine Gemeinschaft privater Investoren. Viele haben gezielt ihre Ersparnisse in den Bau von Windrädern investiert, um die Energiewende voranzubringen. Deshalb ist es ihm fast peinlich, wenn er von den privaten Verbrauchern Geld für nicht erzeugten Strom erhält.
Ich schäme mich für Geld, was ich kriege, wo ich nichts für tue, wo wir keine Leistung bringen und unser Park abgeschaltet ist. Und wir kriegen trotzdem die Top-Preise. Und vor allen Dingen für unsere derzeitige Situation in Deutschland ist das überhaupt nicht haltbar.
2020 lagen die Verluste durch Windkraftabschaltung bundesweit bei 5%. Dies entspricht etwa 1% des deutschen Stromverbrauchs.
Warum Windräder auch bei Wind abgeschaltet werden, Kai Rüßberg berichtete darüber. Wälder als CO2-Speicher, das ist weithin bekannt. Wenn Pflanzen wachsen, nehmen sie Kohlenstoff auf. Wenn sie verrotten oder verbrannt werden, wird es wieder freigesetzt. Aber auch der Boden speichert Kohlenstoff und durch geeignete Bewirtschaftung kann die Speicherfähigkeit enorm vergrößert werden. So sehr, dass auch eine finanzielle Förderung einer solchen Bewirtschaftung möglich ist, im Beitrag von Jana Hemmersmeier erfahren Sie die Einzelheiten.
Landwirt Felix Wirling stapft über seinen Acker bei Senden im Münsterland. Ende Juli hat er hier Weizen geerntet. Die Stoppeln sind noch zu sehen. Dazwischen wachsen inzwischen neue grüne Blätter. Das ist Buchweizen. Den hat Felix Wirling direkt nach der Ernte gesät. Umgepflügt hat er den Acker schon lange nicht mehr.
Wir sind weggegangen vom Pflug und experimentieren seit jetzt ja mittlerweile 5 Jahren auch mit dem Thema Direktsaat. Einzig die Sämaschine greift in den Boden ein, aber ansonsten wird der Boden auf der Ackerfläche gar nicht berührt oder angefasst.
So kann der Boden CO2 speichern, denn die Pflanzen betreiben Photosynthese und nehmen so CO2 auf. Wenn die Stoppeln nach der Ernte einfach auf dem Acker verfaulen, dann werden sie zu Humus. Würde der Landwirt den Boden einfach umpflügen, dann würde das CO2 wieder freigesetzt. Den Buchweizen erntet Wirling nicht, er bringt ihm also keinen Ertrag. Im Gegenteil, das Saatgut ist teuer. Die ökologische Variante bedeutet also erst einmal höhere Kosten. Die EU-Kommission will Landwirte jetzt belohnen, wenn sie trotzdem CO2 im Boden speichern. Dann sollen sie CO2-Zertifikate verkaufen können. Carbon Farming heißt das Konzept. Die Kommission will demnächst konkrete Regeln dafür aufstellen. Einen Markt gibt es aber jetzt schon. Felix Wirling bekommt etwa 10 Euro pro Hektar. Das deckt nur einen kleinen Teil der Kosten.
Wir reden da von Kosten von 80 bis 100 Euro pro Hektar, wo dann natürlich die Aussaat und so weiter noch hinzukommt, also Arbeitslohnstunden und die Maschinenkosten.
Für Wirling lohnt es sich trotzdem, denn ihm geht es nicht nur um das CO2, seine Zwischenfrüchte machen den Acker auch einfach gesünder. Sie lockern den Boden, lösen wichtige Nährstoffe aus der Erde und, im Sommer besonders wichtig, sie spenden Schatten.
Ähnlich wie beim Mensch kann der Boden auch sozusagen eine Art Sonnenbrand bekommen. Das ganze Bodenleben zieht sich zurück bzw. stirbt auch in gewisser Weise ab.
In Zeiten von Hitzewellen, Trockenheit oder Starkregen passiert das immer schneller. Der Handel mit dem CO2 ist für Wirling also eine kleine, aber willkommene Finanzierung. Die Zertifikate verkauft Wirling über eine App. Dort trägt er ein, dass er Zwischenfrüchte anbaut, dann lädt er Fotos von seinem Acker hoch. So weiß die App, dass er die Methode auch wirklich umgesetzt hat. Die App nutzt dann wissenschaftliche Studien. Forscher haben ausgerechnet, wie viele Tonnen CO2 der Boden durch die Zwischenfrucht aufnimmt. Hinter der App steckt das Startup Klim. Nina Mannheimer hat das Unternehmen mitgegründet.
Was wir letztendlich machen, ist, dass wir uns alle Studien anschauen, die es gibt zu einer Methode. Und wir nehmen immer die konservativste Zahl. Und somit stellen wir sicher, dass wir immer eher am unteren Ende sind und die Landwirte somit nicht überbezahlen.
Klim verkauft die Zertifikate dann weiter an Unternehmen, die ihre Klimabilanz aufbessern wollen. So machen es auch andere Händler wie Climate Farmers oder die US-amerikanische Firma Indigo. Der Boden kann aber auch nicht unbegrenzt CO2 aufnehmen. Das sagt Florian Wichern. Er ist Professor für Bodenkunde an der Hochschule Rhein-Waal.
Was häufig auch nicht bedacht wird, ist, dass der Boden ja kein Fass ist, in das ich einfach irgendwie Kohlenstoff reinfülle und damit CO2 dort versenke, sondern es ist halt ein lebender Organismus. Ich komme irgendwann auch in einen Sättigungszustand.
Deshalb reiche es nicht, wenn die EU den Zertifikatehandel fördert. Die Landwirte bräuchten noch stärkere Ansätze, damit sie ihren Boden gut behandeln. Das könnte über die gemeinsame Agrarpolitik der EU funktionieren. Experte Wichern fordert,
dass ein Teil der Subventionen tatsächlich an diese Bewirtschaftungsmechanismen gekoppelt werden. Also dass Humusaufbau oder Humuserhalt dann noch viel stärker über die Subventionen dann auch honoriert wird.
Das würde bedeuten, wer den Boden noch umpflügt, der bekäme weniger Geld als jemand, der so arbeitet wie Felix Wirling. Dann würden vielleicht noch deutlich mehr Landwirte umstellen. Das wäre auch im Sinne der EU-Kommission, denn wenn es nach ihr geht, dann soll die Landwirtschaft beim Klimaschutz eine zentrale Rolle spielen.
Ein Beitrag von Jana Hemmersmeier. Autofahren ist teurer geworden, jedenfalls in der Variante mit Benzin und Diesel. Und auch der Strom für das Elektroauto verteuert sich, sofern er nicht von der eigenen Solaranlage kommt. In dieser Situation sucht man gern nach Sparmöglichkeiten und die könnten sich bei der Kfz-Versicherung ergeben. Um abzuschließen, muss man jede Menge Angaben zur Nutzung des Fahrzeugs machen. Und was da möglich ist, damit hat sich das gemeinnützige Online-Portal Finanztipp beschäftigt. Versicherungsexpertin bei Finanztipp ist Katrin Gotthold. Guten Tag, Frau Gotthold.
Guten Tag und vielen Dank.
Frau Gotthold, zunächst einmal, wird auch die Autoversicherung teurer?
Das kann ich Ihnen leider nicht verraten, also einfach, weil ich es nicht weiß. Das schauen wir uns auch gar nicht so genau an. Ich kann Ihnen aber sagen, wie Sie Ihre Autoversicherung wahrscheinlich ein bisschen günstiger hinbekommen.
Bei vielen Tarifmerkmalen kann man ja nichts machen, aber bei manchen schon. Damit sind wir bei der Frage, wie sie günstiger wird. Schon die Zahlweise kann etwas bringen. Wie viel?
Ganz genau. Wenn man bisher monatlich gezahlt hat und dann das auf jährliche Zahlung umstellt, das haben wir in unserer Untersuchung herausgefunden, kann man im Schnitt 9% sparen. Das ist schon eine ganze Menge.
Tarife mit Werkstattbindung sind auch eine Möglichkeit zum Sparen. Wie läuft das und was bringt das?
Richtig, da vereinbart man mit der Versicherung, dass man das Auto in eine Vertragswerkstatt bringt. Und 11% haben wir da ausgemacht, dass man die damit sparen kann, des Beitrags.
Das heißt, das ist schon eine ganze Menge. Was gibt es denn sonst noch für Schrauben, an denen man drehen kann?
Ein wichtiger Punkt ist tatsächlich der Fahrerkreis. Das bedeutet, wer darf mit dem Auto fahren? Der Ehe- oder Lebenspartner, der fährt in der Regel kostenlos mit. Das heißt, da braucht man sich nicht streiten. Ein Punkt, an dem es wirklich viel ausmacht, ist das Kind, vor allem wenn es ein Fahranfänger ist. Bis zur Verdoppelung des Beitrags haben wir hier gesehen. 95% Aufschlag, das ist viel.
Ja, dann gibt es noch Selbstbeteiligung als eine Möglichkeit?
Genau, bei der Selbstbeteiligung in der Teilkasko und auch in der Vollkasko, die kann man vereinbaren. Und dann hat man eine durchschnittliche Ersparnis von 20% ausgemacht bei 150 Euro Selbstbeteiligung. Das würden wir bei der Teilkasko auch empfehlen. Bei 300 Euro sogar 28%.
Man kann aber auch auf Vollkasko und Teilkasko ganz verzichten.
Genau.
Für welche Autos empfehlen Sie das? Wie alt sollte das Auto dann sein?
Das Auto sollte dann schon ein bisschen älter sein. Gehen Sie erstmal irgendwie nach 5 Jahren davon aus, dass es vielleicht jetzt keine Vollkasko mehr braucht, davor eventuell schon. Und wenn das Auto wirklich nur noch ein fahrbarer Untersatz ist, dann reicht die Haftpflicht aus. Einen wichtigen Punkt, den wir noch ausgemacht haben, ist ja auch die Fahrleistung. Da kann man auch einige sparen und vor allem dieses Jahr wahrscheinlich. Denn nicht nur für das kommende Jahr, wir sprechen ja momentan um die Einstellungen des Vertrages für das nächste Jahr, sondern auch rückwirkend noch für dieses Jahr.
Wie geht das, wenn ich die Fahrleistung rückwirkend verringern will? Ich habe den Beitrag ja möglicherweise schon am Anfang gezahlt.
Genau, wenn Sie es alles richtig gemacht haben, dann haben Sie das jährlich, sprich den ganzen Batzen am Anfang gezahlt. Dann sagen Sie jetzt Ihrem Versicherer, wenn es denn so ist, dass Sie deutlich weniger gefahren sind, geben das an. Manchmal geht das übers Kundenportal, per App. Das kommt so ein bisschen drauf an, bei welcher Versicherung Sie sind, was der anbietet. Und wenn das genug weniger ist, dann wird sich das auch auf den Beitrag auswirken. Und die Versicherer, wir haben bei Ihnen angefragt, bei uns haben die meisten Versicherer gesagt, ja, sie machen das. Und zwar deutlich mehr Versicherer, als es noch vor 2 Jahren waren. Bei 5.000 Kilometer, wenn man die Fahrleistung zum Beispiel von 20.000 Kilometer auf 10.000 Kilometer reduziert, haben wir eine Ersparnis von 20% ausgemacht.
Wie günstig ist eigentlich die Versicherung eines Elektroautos und gibt es da auch Besonderheiten?
Das kann man nicht pauschal sagen. Die meisten Versicherungen haben keine eigenen E-Auto-Tarife. Das geht auch nicht nach Antriebsart. Das heißt, sie bezahlen nicht unterschiedlich, ob jetzt Strom, Diesel oder auch Benzin, sondern es geht nach Typklasse. Bei den Typklassen kann es so sein, dass Elektroautos teilweise teurer eingestuft sind, eventuell aufgrund anderer Unfallstatistiken. Es gibt diesen Overtapping-Effekt, den man kennt bei E-Autos, dass sie einfach ein hohes Drehmoment haben. Sie haben viel Gewicht, das heißt, es kann dann ein bisschen teurer sein. Und wir haben ausgemacht, dass man eventuell durch eine höhere Absicherung, zum Beispiel von Elektronik, in einen Premium-Tarif hineinrutschen kann.
Und dann wird es sogar noch teurer als ein Benziner?
Dann kann es teurer werden, ganz genau, wenn man da nicht aufpasst. Konkret, was ich jetzt gerade angesprochen habe, bezieht sich auf das Merkmal Marder bis Folgeschäden. Sie wissen, die kleinen Marder, die gerne mal in Autos rumkrabbeln und etwas anknabbern. Bei einem Diesel und beim Benziner ist das zwar total blöd, aber noch nicht ganz so schlimm. Das muss man natürlich auch bezahlen, die Reparatur. Bei einem E-Auto kann das richtig teuer werden, wenn das Hochvoltkabel sind. Da muss man viel austauschen und dann kann das schon 7.000, 10.000 Euro kosten. Das heißt, das muss man auch absichern.
Karin Gotthold war das von Finanztipp zum Thema Sparmöglichkeiten in der Kfz-Versicherung. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Wer steckt hinter den Explosionen in der Ostsee? Kommt jetzt die Eskalation des Krieges Russlands gegen die Ukraine und werden wir stärker hineingezogen? Solche Fragen stellen sich aufgrund der Ereignisse vor Bornholm. Aber es geht auch um große Mengen Methan. Das ist ein Gas, das viel klimaschädlicher ist als CO2, zum Glück aber nur in kleineren Mengen in der Atmosphäre ist. Über Methan aus den Gasleitungen spreche ich jetzt mit Professor Stefan Lechtenböhmer. Er leitet die Abteilung Zukünftige Energie- und Industriesysteme am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Guten Tag, Herr Professor Lechtenböhmer.
Ja, guten Tag.
Wie viel Gas entweicht eigentlich gerade aus den Leitungen und wie klimaschädlich ist es?
Es ist noch relativ unbekannt, wie viel Gas wirklich da entweicht. Da sind sich die Experten uneins. Letztlich hat man es noch nicht geschafft, weil es ja große Leckagen sind und ja in 70, 80 Meter Tiefe auf dem Meeresgrund wirklich genau die Größenordnung herauszufinden. Ich habe Schätzungen gelesen, 500 Tonnen pro Stunde. Es können aber auch mehr sein. Also das wissen wir noch nicht genau. Was wir aber abschätzen können, ist ungefähr auch das nur, wie viel Gas in den Pipelines denn drin ist. Und im Worst Case wird ein großer Teil dieses Gases eben auch durch das Leck schon raus entwichen sein oder in den nächsten Tagen entweichen.
Wie viel wäre das dann ungefähr? Ist das ein relevanter Anteil zur globalen Erwärmung?
Also das ist globale Erwärmung ist natürlich ein großes Thema. Es wäre durchaus relevant. In so eine Gaspipeline, da passen eben rund eine halbe Million Tonnen Erdgas, also Methan, hinein in eine dieser vier Stränge, die da verlegt sind unter der Ostsee. Wir wissen natürlich nicht genau, ob wirklich so viel drin war, ob die Drücke vielleicht etwas niedriger waren, als sie im Betriebszustand sind. Aber wenn Sie jetzt sozusagen drei Pipelines Leck haben und da dann signifikante Anteile dann rausnehmen, dann ist das eben über eine Million Tonnen CH4. Und da CH4 eben sehr hohen Treibhausgas, also sehr hohes Treibhausgas-Äquivalent hat, kann das dann auch sehr viel sein. Also das können dann mehrere Millionen Tonnen CO2 entsprechen. Und das ist dann schon sozusagen in der Größenordnung vielleicht von 1%, vielleicht auch mehr, der deutschen Treibhausgasemissionen.
Sind Ihnen denn Versuche bekannt, diese Umweltschäden einzugrenzen? Und ist das überhaupt möglich, das Gas zum Beispiel abzufackeln?
Untermeerisch können Sie es nicht abfackeln. Bei Pipelines ist es so, manchmal werden die beschädigt, gar nicht so oft, weil die doch sehr solide sind. Dann hat man sozusagen, wenn sie sich auf dem Festland befinden, in regelmäßigem Abstand Schieber, also Hähne, wo man das dann abstellt, sodass nur ein kleiner Teil des Gases eben auch entweicht. Denn das Gas hat ja auch einen Wert, es kostet ja auch was. Unter der Ostsee ist das aber ein langer Strang, der da zusammenhängt. Da gibt es jetzt wenig Möglichkeiten, wirklich das abzusichern.
Mhm. Erdgas entweicht ja auch anderswo aus Förderstätten oder auch entlang der Leitung. Wie groß ist das Problem weltweit?
Es ist durchaus weltweit signifikant. Also in der Gasindustrie entweichen insgesamt rund 40 Millionen Tonnen jedes Jahr. Also doch nochmal deutlich mehr, als da jetzt aus diesem Leck auch maximal ausströmen könnte. In der Ölindustrie ist es nochmal ebenso viel und auch in der Kohleindustrie auch nochmal sogar ein bisschen mehr. Das sind Emissionen jetzt allein in der Gasindustrie höher als die Jahresemissionen von Deutschland insgesamt.
Methan, Sie haben es angesprochen, CH4 chemisch gesprochen, hat einen großen Treibhauseffekt. Wie groß ist der Anteil des Methans an der Erwärmung insgesamt?
Der beträgt rund ein Drittel, ist also das wichtigste Treibhausgas nach dem CO2. Es ist ein bisschen schwer zu messen, weil das CO2 bleibt sehr lange in der Atmosphäre, wirkt also sehr, sehr lange, wenn es erstmal emittiert ist. Methan dagegen baut sich ab in der Atmosphäre und so nach circa 9 Jahren ist der Treibhauseffekt weg sozusagen. Deswegen rechnet man das Methan dann immer um, zum Beispiel auf 100 Jahre. Dann haben wir dann einen Faktor von etwa 28, das ist in den letzten Jahren auch immer mal wieder leicht korrigiert worden. Wenn Sie es aber auf kürzere Zeiträume und 20-Jahres-Zeitraum rechnen, ist der Faktor sogar noch viel, viel höher. Dann liegen wir dabei Werten um die 80.
Wie lässt sich denn das Entweichen von Erdgas aus Förderstätten entlang der Leitung aus Undichtigkeiten begrenzen?
Das lässt sich im Prinzip begrenzen, indem man eben entsprechende Technik verbaut, indem man die Technik überprüft, guckt, dass die wirklich gut funktioniert, keine Undichtigkeiten hat. Das ist also zum einen, wie gut die ist von der Qualität, zum anderen, wie regelmäßig und gründlich sie überprüft wird. Und wir haben da eben Beispiele in Norwegen, gelten die Emissionen als sehr, sehr gering, obwohl Norwegen viel Gas fördert. Andere Länder weit sind da weit ungünstiger aufgestellt.
Das heißt, manche Länder kümmern sich auch nicht richtig darum.
Kümmern sich wenig darum. Oft hat das Gas dann auch einen geringeren Wert. Wir haben oft das Problem, wenn es zum Beispiel begleitend zur Ölförderung anfällt, dass sie es nicht gut aufgefangen bekommen. Und bis sie das dann irgendjemanden, der es nutzen kann, geschafft haben, ist es sehr, sehr aufwendig. Das hat sich vielfach nicht gelohnt. Wie gesagt, an der Quelle hat das Gas selber einen relativ geringen Wert. Oder man fehlt einfach das Kapital vor Ort, um da was dran zu machen. Die Kontrollen sind lax, dann entweicht eben auch mehr.
Professor Stefan Lechtenböhmer war das vom Wuppertal-Institut. Wir sprachen über die Gaslecks in der Ostsee. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn das Klima geschützt werden soll, dann sind zuerst politische Entscheidungen gefragt, etwa über die Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen, den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel oder ein Tempolimit auf der Autobahn. Aber auch der persönliche Lebensstil spielt eine Rolle und hier kann man ja selbst für Veränderung sorgen. Wie gut das gelingt und wie man selbst insgesamt abschneidet beim eigenen CO2-Ausstoß, das kann man mit CO2-Rechnern im Internet ermitteln. Und wie das geht, sagt Ihnen Annette Eversberg im Verbrauchertipp.
Im Netz findet man zahlreiche CO2-Rechner. Angeboten werden sie zum Beispiel vom WWF, der Klimaschutzstiftung MyClimate und dem Umweltbundesamt. Michael Winzinger aus Hude hat solch einen CO2-Rechner für sich ausprobiert und lag mit 14 Tonnen CO2 deutlich über dem deutschen Durchschnitt. Danach fragte er sich:
Warum habe ich so einen CO2-Fußabdruck? Ich habe doch einen Naturgarten und ich kaufe einfach nur Bio und so weiter. Da spielt natürlich sehr viel der Individualverkehr und die Wohnsituation halt rein.
Das zeigte ihm 2012 der Rechner des WWF. Die Agentur Wegewerk, die für NGOs und Regierungsorganisationen unter anderem in Fragen der Klimaneutralität beratend tätig ist, hat verschiedene CO2-Rechner auf den Prüfstand gestellt. Darunter auch die des WWF Schweiz und UK, MyClimate und der CO2-Rechner des Umweltbundesamtes. Das Ergebnis: Einige sind nicht unbedingt sehr genau. Juri Meyer, Geschäftsführer der Agentur Wegewerk.
Ein wesentlicher Unterschied ist natürlich die Anzahl der Fragen, die sie stellen. Und dann gibt es natürlich auch noch Lösungen, bei denen man einen groben Durchlauf machen kann und dann zum späteren Zeitpunkt das auch nochmal verfeinern kann.
Michael Bildharz vom Umweltbundesamt weiß, dass CO2-Rechner im Netz keine Genehmigung benötigen, aber...
Vom Grundsatz her, wenn man sich die Quellen anschaut, die CO2-Rechner benutzen, sind es dann doch häufig ähnliche bis gleiche Quellen und in den gut erfassbaren Bereichen sind keine großen Unterschiede.
Quellen sind die auf wissenschaftlicher Basis ermittelten Emissionswerte. Dass einige Rechner vor allem darauf setzen, den Zeitaufwand gering zu halten, ist für Michael Bilharz kein Problem. Wichtig sei aber, dass alle CO2-Rechner die Bedarfsfelder Wohnen, Mobilität, Ernährung erfassen.
Bei der Wohnung das Thema Heizenergieverbrauch, Warmwasserverbrauch, beim Strom der Stromverbrauch, bei der Mobilität, Flugreisen, Automobilität und bei der Ernährung auf jeden Fall auch die Frage, wie der Ernährungsstil ist, ob er eher fleischbetont oder sogar vegan ist.
Zur Genauigkeit kann man aber auch selber beitragen durch die Daten, die man jeweils eingibt.
Sie bekommen ja einmal im Jahr eine Heizabrechnung, also mit was wird geheizt, Gas, Öl, Solarthermie unterstützt. Diesen Wert geben Sie ein und das Gleiche gilt für den Strombereich. Und dementsprechend lässt sich sehr einfach ermitteln, welche CO2-Emissionen damit verbunden sind.
Wer einen CO2-Rechner benutzt, wird häufig gefragt, ob man den Newsletter bestellen oder ob man spenden will. Darauf muss man nicht eingehen, rät Juri Meyer von der Agentur Wegewerk. Die eigenen Daten hält er allerdings für sicher.
Keiner dieser CO2-Rechner fragt nach personenbezogenen Daten. Also ich muss das nicht mit meinem Namen, mit meiner E-Mail-Adresse speichern. Ich fände es gar nicht so schlecht, wenn allerdings eine Möglichkeit da wäre, dass ich mein Ergebnis speichern kann, weil ich ja vielleicht doch später mal vergleichen will, ob sich meine Verhaltensänderung positiv ausgewirkt hat.
Michael Winzinger hat sein Verhalten dank des CO2-Rechners nachhaltig verändert.
Nach 10 Jahren bin ich so weit, dass ich eine kleinere Wohnung habe, dass ich ein kleines Auto habe mit geringem Verbrauch und ja, eine Hofkiste, vorwiegend mit Bioprodukten und ich fliege nicht in den Urlaub oder ich mache keine langen Reisen. Ich bin jetzt bei aktuell 6,7 Tonnen.
Und das ist immerhin fast nur noch halb so viel wie der CO2-Ausstoß pro Kopf in Deutschland.
Mit dem Verbrauchertipp von Annette Eversberg geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Silvia Engels erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und es geht wieder ums Gas. Der mögliche Gaspreisdeckel steht im Mittelpunkt.